läuft für Christen alles im Leben wie geölt. Ich sehe, wie manche sagen, nee. Also, so ist das halt nicht. Einige von euch haben noch mit dem Kopf geschüttelt. Es wäre schön, wenn so wäre, wenn wir keine Probleme hätten. Aber heute ist die Frage, wie werden wir eigentlich damit fertig, wenn wir vor Problemen stehen? Die kommen ja. Die Christen im ersten Jahrhundert nach Christus, in den ersten Jahrzehnten, die denken, also als Nachfolger Christi muss es uns doch gut gehen. Und dann erleben sie, dass plötzlich sie verfolgt werden und dass sie Anfechtungen erleben und dass doch nicht alles wie geölt läuft und sie fangen an zu verzweifeln und den Kopf hängen zu lassen. Und sie haben dabei vergessen, dass Jesus ihnen Widerstand und Leiden, Verfolgung und Tod angekündigt hat. Und deshalb werden sie ermutigt, beispielsweise im Hebräerbrief, dass sie in ihrem täglichen Kampf auf Jesus sehen und auf die Christen vorher. Und es wird ihnen gesagt, andere vor euch, die auch geglaubt haben und auch Probleme hatten, die sind am Ziel angekommen. Nehmt euch daran ein gutes Beispiel und euch wird Jesus genauso begleiten. Es kennt der Herr die Seinen. Ich lese mal zwei Verse vor aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12. Die Verse kennt ihr wahrscheinlich. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen, also die Christen vorher, um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So werden die Christen in den ersten Jahrzehnten nach Christus ermutigt. Und ihr kennt das genauso, genau wie ich. Eine Zeit lang läuft alles gut im Leben. Da ist Erfolg da, Harmonie mit anderen Leuten und wir sind gesund und wir haben einen guten Alltag und wir können Urlaub machen und so. Manchmal gibt es so eine Periode, da ist es richtig schön. Da sagen wir, das Leben ist schön. Da gewöhnt man sich auch dran. Wir gewöhnen uns dran, dass es uns gut geht und wir denken, das müsste so sein. Wir strengen uns ja schließlich auch an. Das ist doch normal. Und dann gerät manches aus den Fugen. Da stimmt was nicht. Mobbing im Beruf möglicherweise oder Stress in der Familie und Krankheit, Altersbeschwerden, Schmerzen oder was auch kommen mag. Irgendwie gerät das Leben durcheinander und dann fangen die Fragen an. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe doch alles richtig gemacht. Warum ich? Was habe ich denn falsch gemacht? Wieso kommt das jetzt alles auf einmal? Ein Unglück kommt selten allein, sagen wir. Und leicht fängt da der Glaube an zu wackeln. Also Jesus hat mich wirklich vergessen. Wie kann der denn zulassen, dass es mir so geht, obwohl ich mich doch bemühe? Und dann fühle ich schnell mal meinen geistlichen Puls und frage mich, bin ich denn wirklich richtig, ein richtiger Christ? Dann würde mir doch sowas gar nicht passieren. Erlebt ihr sowas manchmal? So eine Wellenbewegung? Wie werdet ihr damit fertig, wenn ihr vor solchen Hindernissen steht? Sagt ihr, abwarten und Tee trinken. Oder sagt ihr, Ärmel hoch, ich muss da durch, ich strenge mich noch mehr an, ich schaffe das, ich habe schon viel mehr geschafft. Oder lasst ihr eher den Kopf hängen und sagt, ich kann nichts machen, ich gebe auf, ich habe versagt, ich bin sowieso eine Niete. Oder sagt ihr, es ist halt, wie es ist. Ich muss da nur ein bisschen abwarten und dann geht auch das wieder vorbei. Manche Leute werden dann müde und steigen aus, flüchten in Süchte. Andere werden wieder bitter Sie sagen, du bist schuld. Hättest du nicht, dann und wehe, das gebe ich dir zurück. Das sind jetzt alles nur Beispiele. Sicher habt ihr einige eigene Methoden, wie ihr mit Hindernissen fertig werdet. Wie macht ihr das, wenn Hindernisse, wenn Probleme auftauchen? Ich werde jetzt im Lauf der Predigt 5 Beispiele aus der Bibel aufzeigen, 5 Geschichten erzählen von 5 verschiedenen Personen, wie die mit ihren Schwierigkeiten fertig geworden sind. Und am Ende dieser Predigt habt ihr ein paar Hinweise, wie das gehen könnte. Da geht es zuerst mal um den König Asa. Den kennt ihr vielleicht gar nicht. Dieser König lebte 900 Jahre vor Christus, war fast direkt verwandt mit David. Und dieser König Asa war ein positiver Mann. Der vernichtete alle Götzenbilder, die es mittlerweile schon im Land gab. Der renovierte den Tempel, weil da auch schon einiges durcheinander war, obwohl sein Großvater oder Urgroßvater Salomo den erst gebaut hatte. Und das ganze Volk zieht mit. Alle freuen sich, dass sie Gott dienen können. Er betet, als ein Krieg ansteht und der Krieg geht vorbei und es passiert nichts. Es ist Frieden im Land. Irgendwann am Ende seiner 40-jährigen Regierungszeit, da kommt wieder ein Krieg, ein Nachbarvolk und er verbündet sich mit einem anderen Nachbarvolk, was eigentlich seine Feinde sind. Und er räumt den Tempel aus, das ganze Gold, was im Tempel ist, das gibt er ab als Schutzgeld an die Mafia da im anderen Land. Und dann kommen die Propheten und sagen zu ihm, Asa, was du da gemacht hast, das ist nicht in Ordnung, das ist Gottes Geld. Du veruntreust hier Gottes Schatz. Asa ist so ärgerlich darüber, dass er diese Propheten ins Gefängnis steckt und noch ein paar andere Leute, die Kritik üben, misshandelt. Am Ende seines Lebens wird von ihm erzählt, dass er sehr krank wurde an seinen Beinen, an seinen Füßen. Und da steht, er suchte nicht die Hilfe Gottes. Dieser Asa wird also im Alter unvernünftig. Wie kommt das? Der Grund steht nicht dabei. Möglicherweise war er amtsmüde, nach so vielen Jahren König. Oder er war altersstarr. Vielleicht auch nervös, weil die Propheten kamen und ihn kritisierten. Jedenfalls konnte er keine Kritik vertragen. Möglicherweise war er auch selbstzufrieden und er hat seine Macht missbraucht. Was können wir denn von dieser Geschichte von Asa lernen? Wir möchten doch gerne möglichst wenig Fehler machen im Leben. Wir möchten gerne möglichst viel Lebenserfahrung sammeln, positive Lebenserfahrung, um auch anderen gute Vorbilder zu sein. Aber wir werden immer älter, jeder von uns. Wer weiß, wie wir einmal später sind. Manche werden im Alter wirklich stur und verbittert. Wer sich nichts mehr sagen lässt im Leben, wie dieser König Asa, der stößt manches um, was er vorher mit Mühe in seinem Leben aufgebaut hat. Und da sollten wir aufpassen. Wir sind ständig in der Gefahr, vom Teufel irgendwie auf den Holzweg geführt zu werden. Er schläft nämlich nicht und kennt unsere Schwachpunkte und weiß, wie er uns in die Irre führt. Immer und immer wieder aber macht uns Gottes Geist auf sich aufmerksam. Und das hören wir jetzt in 2 biblischen Zeugnissen, die dem Asa damals gesagt wurden.
König Asa, der Prophet Jesaja predigt, hör mir zu, der Herr ist bei euch, solange ihr bei ihm bleibt. Wenn ihr ihn sucht, wird er sich finden lassen. Ihr sollt stark sein und euch nicht ermutigen lassen. Was ihr tut, wird der Herr belohnen. Der Prophet Hanani betont, der Herr steht allen bei, die allein ihm vertrauen. Auf der ganzen Welt sucht er nach solchen Menschen.
Das ist Gottes Wort auch an uns. Gottes Geist begegnet uns und ermutigt uns, ganz nah bei Jesus zu bleiben. Er möchte nicht, dass unser Leben mal traurig oder verbittert oder starr endet. Er will, dass Menschen auch nach uns daran denken, was wir ihnen bedeutet haben und wie wir ihnen gezeigt haben, wer Jesus ist. Die zweite Person ist der König Manasse. Manasse lebte 250 Jahre nach diesem Asa, 650 vor Christus. Und dieser Manasse war der schlimmste König, den es nur gab. Der hat nämlich überall seine Götzentempelchen aufgebaut, überall Statuen aufgebaut. Er hat sogar den Tempel ausgeräumt, um Platz zu schaffen für Statuen von fremden Göttern. Er hat Zauberei betrieben, Okkultismus, sogar seinen eigenen Sohn geopfert, weil er den Göttern irgendwie da Eindruck machen wollte. Er hat das ganze Volk zum Götzendienst verführt und, es steht in der Bibel, er war schlimmer als je ein König vorher. Er war ein Mörder, hat Unschuldige hinrichten lassen, er hat nicht auf Propheten gehört, die ihm Unheil ankündigen, und daraufhin wird er gefangen genommen von den Feinden, den Assyrern, und nach Ninive ins Gefängnis geholt. Dort im Gefängnis kommt er zum Nachdenken. Dort im Gefängnis betet er und hofft, dass sein Gebet ankommt bei dem richtigen Gott.
Kein Mensch kann die Größe deiner Herrlichkeit ertragen. Und wenn du den Sündern entgegentrittst, kann dir niemand standhalten. Doch es schmerzt dich, wenn du uns strafen musst. In deiner großen Güte, Herr, öffnest du uns einen Weg zur Umkehr und vergibst uns unsere Verfehlungen. In deiner großen Liebe zu uns schenkst du uns einen neuen Anfang. Ich bin es nicht wert, zu leben und die Augen zum Himmel zu erheben. Eiserne Ketten muss ich tragen, weil ich mich gegen dich aufgelehnt habe. Ich habe Götzenbilder aufgestellt und so viel Schändliches angerichtet, dass du zornig auf mich geworden bist. Die Last meiner Schuld ist groß und schwer, darum finde ich keine Ruhe mehr. Nun aber beuge ich vor dir die Knie und flehe aus tiefstem Herzen um Gnade. Ich bin schuldig, Herr. Herr, ich bin schuldig vor dir. Ich kenne alle meine bösen Taten. Aber ich bitte dich, ich schreie zu dir, vergib mir, Herr, vergib meine Schuld, lass mich nicht umkommen in meinen Sünden. Du, Herr, bist doch ein Gott, der vergibt. Wer zu dir umkehrt, den nimmst du an. Auch mir wirst du deine Güte zuwenden. In deinem Erbarmen wirst du mich retten. Und ich weiß doch, ich habe es nicht verdient. Dafür will ich dich immer preisen mit allem, was ich bin und habe, an jedem Tag, den ich noch leben darf. Dich preisen alle Mächtigen im Himmel. Dir gehört die Herrlichkeit für alle Zeiten. Amen.
Dieses Gebet von Manasse steht nicht in der Bibel, wie wir sie kennen, aber in der Bibel, in den Bibeltexten über Manasse, ist das angekündigt, dass er so gebetet hat. Dieser Text stammt aus den Apokryphen, also aus Texten, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Und ich denke, das ist ganz gut, das zu wissen, dass er so gebetet hat. Wie reagiert der schlimmste aller Könige? Wie reagiert Gott auf das Gebet von diesem schlimmen König? Gott ist gnädig. Gott lässt eine Reformation im Land zu. Manasse kommt nach Hause, wird freigelassen aus seinem Gefängnis, kommt wieder zurück, wird wieder als König eingesetzt, fängt an, alle Götzenstatuen überall im ganzen Land zu vernichten und den Gottesdienst im Tempel wieder aufzurichten. Und das Volk folgt ihm. Es ist sehr, sehr gut, finde ich, dass solche Geschichten in der Bibel stehen und dass das nicht einfach weggewischt wird, etwas, was jemand böse getan hat, und dass das alles nur Heldengeschichten wären. Nichts wird beschönigt. Wir hören hier in dieser Geschichte etwas von Lösungen. Gott erhört Gebete, so peinlich die auch sind. Gott achtet auf Beichte und Buße. Er will gnädig sein. Und er möchte bis heute, dass sich alle Menschen zu ihm kehren. Keiner ist dafür zu alt oder zu böse. Der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, der hatte nicht mehr lange zu leben. Das war in letzter Minute, dass er sich zu Jesus gewandt hat und hat darum gebeten, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Oder der Zöllner, der im Tempel gebetet hat, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das sind die richtigen Gebete, die Gott wünscht. Es ist besser, wir beten so, und zwar nicht irgendwann einmal in der letzten Stunde, die wir nicht kennen, sondern jetzt. Es ist gut zu überlegen, wen habe ich verletzt? Wo bin ich schuldig geworden? Was habe ich zu klären? Was würde ich am Ende des Lebens bereuen, wenn ich das nicht jetzt in Ordnung bringe? Jesus will Schuld vergeben. Dafür starb er am Kreuz. Und was er da auf sich nimmt, das ist erledigt für alle Zeiten. Egal was war, er spricht uns frei und damit beginnt ein neues Leben. Erstmals oder wieder mal. Wir kommen zur dritten Person. Es handelt sich im Neuen Testament um Johannes den Täufer, den Vorläufer von Jesus. Der lebte zeitgleich mit Jesus. Etwa 30 nach Christus tritt er öffentlich auf. Und er kündigt in der Wüste an, da kommt der Messias. Jetzt kommt bald der Messias. Kehrt um, damit er ihn wirklich trifft, damit er ihm begegnet und an ihn glauben könnt. Er ruft alle Leute auf, umzukehren zu Gott. Er weiß sogar, wer Jesus ist und sagt, da kommt er. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegträgt. Dieser Johannes predigt mutig vor dem König Herodes, der von Jesus nichts hält, und er landet dafür im Gefängnis. Er ist überzeugt, nicht ich zähle, Jesus zählt. Jesus ist wichtig, den will ich verkünden. Aber als er im Gefängnis sitzt, da fängt er plötzlich an zu zweifeln. Er sieht nicht, dass Jesus wirklich der Herr ist. Er hat keine Beweise.
Johannes bat seine Jünger, Jesus zu fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete, geht zu Johannes zurück und erzählt ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich ist jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt.
Noch einmal die Frage vom Anfang. Wie kommt ihr damit zurecht, wenn Querschläge aufkommen? Wenn vieles anfängt, kaputt zu gehen in eurem Leben und ihr keine Lösung dafür habt? Wenn ihr anfangt zu zweifeln, weil ihr Jesus nicht mehr entdeckt? Und wenn ihr dann fragt, hört er mich denn überhaupt noch? Kennt er mich denn oder hat er mich vergessen? Ist Jesus denn wirklich der Herr? Ist meine Sünde wirklich vergeben? Gerade Senioren fragen sich das oft am Ende des Lebens. Habe ich alles richtig gemacht im Leben? Komme ich denn wirklich in den Himmel? Dann fangen die Zweifel an. Wir können noch so viel erleben mit Jesus. Wir können noch so viel in der Bibel lesen und noch so viel beten. Trotzdem bleiben wir Menschen und erleiden manchmal Schiffbruch. Und manchmal geht es mit uns bergab, wir fangen an zu zweifeln. Zweifel sind aber keine Katastrophe. Zweifel bedeuten nicht, mein Glaube ist dadurch beendet. Zweifel heißt auch nicht, Jesus sagt Nein zu uns. Zweifel sind kein Beweis für unser Versagen. Zweifel sollen uns näher an Jesus heranziehen. Wer ein Zweifler bleibt, wer ein Zweifler sein will, unbedingt, und da auf seinem Recht beharrt zu zweifeln, der kriegt Schwierigkeiten. Deshalb ist es besser, wie Johannes, direkt mit den Zweifeln und mit den Fragen zu Jesus zu gehen. Sprecht eure Fragen bei Jesus aus. Seid gespannt darauf, wie er euch antwortet, entweder durch sein Wort, in einem Gottesdienst, in einem Lied, in einem Traum, durch andere Menschen. Die nächste Person, Nummer 4, ist der Apostel Paulus. Paulus lebte etwas nach Jesus. Möglicherweise hat er Jesus gar nicht gekannt. Er war Schriftgelehrter, das heißt ein jüdischer Theologe und Jurist. Und er wird Evangelist und Gemeindegründer. Ihr kennt die Geschichte. Und dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg nach Damaskus, wo er die Christen ins Gefängnis bringen will. In seinem Leben schreibt er ganz viele Briefe. Er predigt sehr viel, er reist durch die Gegend und evangelisiert. Aber er erlebt auch viele Hindernisse. Wir lesen allein, dass er 3 Mal mit dem Schiff untergegangen ist. Von nur einem Mal wissen wir, aber er sagte, es war insgesamt 3 Mal. Er ist gegeißelt worden und geschlagen. Er hat x-mal im Gefängnis gesessen und ist von Räubern überfallen worden, hatte Hunger und. Er erlebt viele Hindernisse. Und er weiß, ich bin trotzdem noch nicht am Ziel. Ich will nicht aufgeben.
Mir ist klar, dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit.
Paulus will also bis zuletzt Menschen für Jesus gewinnen. Das ist für ihn das Größte. Er möchte, dass sie den Retter erkennen. Was tut ihr, wenn ihr vor Hindernissen steht und wenn ihr meint, mir ist alles aus der Hand genommen, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich habe auch kein Ziel mehr im Leben? Ich bin sicher, egal wie jung oder wie alt ihr seid deshalb noch am Leben, wir sind deshalb noch am Leben, ich auch. Weil Jesus immer noch Aufgaben für uns hat. Deshalb ist es gut zu fragen, Jesus, was für Aufträge hast du denn für mich? Wo willst du mich denn noch einsetzen? Wie kann ich für dich noch was tun? Für wen soll ich da sein? Jesus lässt uns deshalb leben, damit wir ihm Freude machen. Wir haben zwar schon viel gelernt im Leben, aber wir sind immer noch nicht ausgelernt. Und aus Liebe zu Jesus, der uns rettet und uns entgegengekommen ist, der uns eine ewige Zukunft gibt, bleiben wir aus Liebe zu Jesus, bleiben wir mit aller unserer Kraft, die wir haben, auf seiner Seite. Und wir helfen mit, dass andere Menschen zu Jesus finden. Er hält für alle die Ewigkeit offen. Person Nummer 5, noch ein Johannes. Johannes, das ist der Jünger von Jesus. Dieser Jünger von Jesus ist sehr alt geworden. Man nimmt an, er hat gelebt bis 90 nach Christus oder so. Er war nachher Gemeindeleiter, Apostel und Gemeindeleiter in Ephesus. Und irgendwann ist er von irgendeinem römischen Kaiser verbannt worden auf die Insel Patmos. Da lebt kein Mensch. Passt keiner. Da ist er zum Nichtstun verbannt. Eine Gemeinde gibt es nicht. Er sitzt da nur rum und guckt auf die Wellen. Und was soll er tun? Wie er da so sitzt, sieht er plötzlich, wie es im Himmel zugeht. Er sieht Offenbarungen, die er sich nicht erklären kann. Und er versteht dabei, bei allen Visionen, in allem Chaos, was ich erlebe und vom Römischen Reich weiß, in allem Chaos bleibt Jesus der Sieger. Und mit einem sehnsüchtigen Blick in den Himmel schließt Johannes seine letzten Worte, die letzten Worte, sein Testament auf den letzten Seiten des Neuen Testaments.
Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O. Ja, ich komme bald. Johannes antwortet, Amen. Ja, komm, Herr Jesus.
Wie geht's euch? Was habt ihr schon alles in eurem Leben hinter euch? Was könnt ihr heute feststellen, was so alles passiert, aber ihr könnt es nicht ändern? Ich versuche zwar jeden Tag die Nachrichten zu gucken, aber schön finde ich die meistens nicht. Alles, vieles in dieser Welt scheint aus den Fugen zu geraten. Und wir kleinen Leute, wir können da sowieso nichts dran drehen. Wo sind euch die Hände gebunden? Vielleicht in der Familie oder bei den Kindern, bei den Enkeln. Was erlebt ihr als Bedrohung von heute? Macht's wie Johannes auf Patmos. Achtet im irdischen Chaos ganz bewusst auf Gottes Feld. Jesus regiert. Er hat das Sagen. Er wird kommen. Vielleicht heute, vielleicht morgen oder irgendwann. Er wird kommen. Und jeder, der ihm hier vertraut, der ist dann mit dabei. Das ist das Schöne daran, noch einmal, dass sowas in der Bibel steht. Sie versuchen aber ihr Bestes und sie richten ihr Leben auf Jesus aus. Sie halten sich an Gott, auch wenn sie zuweilen wie Asa stolpern oder wie Johannes zweifeln. Leicht fällt ihnen das nicht, sich an Jesus festzuhalten. Sie brauchen Ermutigung und Ausdauer und immer wieder neue Geduld. Sie vertrauen darauf, dass der allmächtige Gott da ist und die Seinen kennt, dass er sie stärkt und sendet. Sie wissen, selbst wenn alles in meinem Leben zerbrechen sollte, selbst wenn die Welt untergeht, Jesus bleibt der Herr. Und das habt ihr erlebt in eurem Leben, das habe ich erlebt, das kann auch meine Frau bezeugen.
Ja, mein Vertrauen wurde vor einigen Jahren, mein Vertrauen auf Jesus wurde sehr auf die Probe gestellt. Meine Ehe zerbrach nach 37 Jahren. Ich wurde nach 37 Jahren Ehe geschieden. Ich verlor mein Zuhause, unser Haus, in dem wir gelebt hatten, wurde versteigert. Und durch eine finanzielle und wirtschaftliche Notlage war ich gezwungen, in die Insolvenz zu gehen. Und dadurch verlor ich dann auch meine Arbeitsstelle. Freunde zogen sich zurück und geliebte und vertraute Menschen, die an meiner Seite waren, starben in dem Jahr. In der Zeit ging es mir gesundheitlich nicht gut. Ich fühlte mich sehr alleingelassen, auch von Gott alleingelassen. Ich gab mir Schuld in vielen Bereichen meines Lebens und war meines Lebens sehr müde geworden. Und ich wollte aus meinem Leben aussteigen und wollte gehen. Und ich habe versucht, mir mein Leben zu nehmen. Aber Jesus ließ mich nicht gehen. Er schenkte mir ein zweites neues Leben und eine zweite neue Chance. Er begegnete mir in unendlicher Liebe, Fürsorge, Treue und Barmherzigkeit. Ich vertraute ihm neu mein Leben an. Und er hat mir geholfen, mein Leben wieder in die Spur zu bekommen. Damals war ich hier in Münster. Ich habe das vorhin erzählt. Ich war 2,5 Monate hier in der psychiatrischen Klinik, wo ich wieder gelernt habe, mein Leben anzunehmen, mich wieder anzunehmen, wo Ärzte und Therapeuten mir geholfen haben, mein Leben wieder neu zu ordnen. Ich kam wieder zu Kräften. Aber ich spürte auch, dass neben meinem körperlichen und geistigen Wohlbefinden meine Seele krank war, meine Seele nicht heil war. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass auch meine Seele zur Ruhe kommen kann und dass ich da wieder Frieden spüre. In dieser Zeit hat mir hier eure Gemeinde sehr gut getan. Ich bin damals hier in den Gottesdienst gegangen und bin in die Bibelstunde gekommen. Viele von euch waren treu an meiner Seite in der Zeit. Sie haben mich abgeholt in der Klinik, sie haben mich eingeladen, einige von euch haben mich besucht. Und was mir sehr wertvoll gewesen ist in der Zeit, hat mich der damalige Pastor Jan seelsorglich begleitet. Vor allem über die Begleitung von Jan durch die Gebete, die wir gesprochen haben, erlebte ich Befreiung, erlebte ich Vergebung von Schuld und ich durfte Versöhnung erfahren. Die regelmäßigen Gebete ließen mich die Nähe Jesu erfahren, wie nie zuvor in meinem Leben. Als ich entlassen wurde und wieder zu Hause war, war natürlich das nicht so leicht. Ich hatte immer noch keine Arbeit, ich hatte aber inzwischen eine kleine Wohnung gefunden. Ich war immer noch krankgeschrieben und der Prozess der Heilung dauerte noch eine ganze Weile. Mir war ja alles genommen worden, aber ich spürte auf einmal, etwas ist mir geblieben, nämlich Jesus ist mir geblieben. Jesus als mein Fels, als mein Herr und als mein Fundament in meinem Leben. Und Jesus half mir auch nach und nach wieder neue Perspektiven zu entwickeln. Er ließ aus den Scherben meines Lebens etwas Neues und Wunderbares wachsen. Ich bekam eine größere Wohnung, ich fand eine neue Arbeitsstelle und ich spürte nach und nach meine Seele gesundet. Er stellte mir liebevolle Menschen an die Seite, die mich begleitet haben. Und auch meine Gemeinde ist mir in dieser Zeit sehr wichtig und sehr wertvoll geworden. Ich erlebte, was es heißt, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, Unterstützung zu bekommen, Menschen, die für mich gebetet haben, aber auch Menschen, die mich ganz praktisch auch unterstützt haben. Später bekam ich dann eine Kur und während meines Kuraufenthaltes lernte ich meinen jetzigen Mann Jörg kennen und seine damalige Frau, die sehr krank war und die auch kurz danach gestorben ist. Jörg und ich, wir hielten Kontakt miteinander. Und ich erlebte, dass in der Familie, wo ich zwei kleine Kinder betreut habe und die Mutter gepflegt hat, die Mutter eigentlich zeitgleich starb mit der Frau meines jetzigen Mannes. Und wir hatten ein Thema miteinander. Wir konnten zusammen trauern, wir konnten uns gegenseitig stärken und stützen. Und wir haben einfach erlebt, dass Jesus unser beider Fundament in unserem Leben ist. Ja, und für mich wurde nach und nach immer mehr klar, dass es nicht zufällig war, dass ich damals die Kur in Bad Zwesten bekommen habe. Denn nach einer Zeit des Kennenlernens verliebten wir uns ineinander. Und wir sind jetzt 3 Jahre glücklich verheiratet. Ja, Jesus veränderte mein Leben. Ich habe ihm vertraut. Er ist so treu an meiner Seite geblieben. Und er machte aus Unmöglichem Mögliches. Vor einigen Wochen habe ich mich mit meinem ersten Mann getroffen. Und gemeinsam haben wir vor einem Pastor und Mentor gegenseitig Buße getan, unsere Schuld bekannt und uns miteinander versöhnt. Und wir können uns jetzt wieder frei begegnen. Ihr könnt euch denken, was das auch für ein wunderbares Geschenk für mich ist. Und welch wunderbare Gnade hat mir Jesus zuteil werden lassen. Und wie sehr habe ich Jesu Liebe spüren können. Ja, und auch in schwierigen Lebenskrisen und wenn Hindernisse da sind, heute kann ich sagen, ich durfte mit meinem Gott Mauern überspringen. Und ihr könnt es auch.
Meine erste Frage von vorhin habt ihr mit Nein beantwortet. Bei Christen läuft nicht alles wie geölt. Aber wir haben eine Möglichkeit, mit Hindernissen im Leben fertig zu werden. Nämlich so. Weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Diesen Jesus werden wir kennenlernen. Lasst uns miteinander beten. Auf meinem Zettel hier, Programmzettel, steht eine Gebetsgemeinschaft.